Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Ja, herzlich willkommen auch heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge vom 5-to-9 Club. Unser heutiger Gast hat sich nach knapp 7 Jahren Tätigkeit bei einem der größten E-Commerce-Player in Europa kürzlich erst im Oktober 2025 selbstständig gemacht und vom Marketingmanagement zur Dienstleisterin für Speakermanagement und Thought Leadership. In dieser Folge sprechen wir mit Nicole Schuchardt, wie sie den Sprung in die Selbstständigkeit geschafft hat, wie es ist, die bekannteste deutsche LinkedIn-Influencerin zu betreuen, wer das eigentlich ist, klären wir gleich, und was ihre besten Learnings aus knapp einem halben Jahr Selbstständigkeit sind. Herzlich willkommen im 5-to-9 Club.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ja, schön, dass du hier bist, auch von meiner Seite, Nicole.
Danke.
Super, jetzt habe ich ja schon eine kleine Einleitung gegeben, aber wie würdest du dich eigentlich in möglichst knappen Sätzen vorstellen und was machst du im Rahmen deiner Selbstständigkeit mit dem Unternehmen Laut?
Ja, super gerne. Also ich bin Nicole, 30 Jahre jung, letztes Jahr ganz frisch in dieses Jahrzehnt eingestiegen. Und wie du genau gesagt hast, habe ich mich letztes Jahr auch in diesem Jahrzehnt dann selbstständig gemacht mit meiner eigenen Boutique-Agency für Speaker-Management. Und was mache ich da? Am Ende des Tages platziere ich SpeakerInnen auf relevanten Bühnen und in relevanten Podcasts und helfe ihnen bei der ganzen Vorab-Organisation und Abwicklung, aber natürlich auch dabei, auch wirklich dann auf diesen Bühnen stattfinden zu können.
Super, total spannend. Und da stellt sich natürlich direkt die Frage, wie kam es dazu, dass du aus deiner Festanstellung, wo du ja nicht das gleiche gemacht hast, antizipiere ich, tatsächlich nur diesen Schritt gegangen bist?
Tatsächlich ist es so, dass ich in meiner Festanstellung auch das gemacht habe. Also es war so eine Schnittstelle zwischen Marketing und Thought Leadership Management. Also in der Company habe ich seit knapp 2 Jahren das Speaker Management betreut tatsächlich für die Marketing- und E-Commerce-Abteilung sozusagen, also hauptsächlich Retail Media Topics. Und genau, und in der Zeit habe ich jetzt knapp 40 Speaking Engagements betreut. Und so kam die Liebe dazu und auch einfach das Interesse, aber natürlich auch das Knowledge und auch die Connections. Das kann ich auf jeden Fall nicht unter den Teppich kehren. Und ja, und als dann der Gedanke für die Selbstständigkeit kam, war es dann so, dass ich mir schon viele Bereiche angeguckt habe, weil ich, also am Ende des Tages bin ich seit 10 Jahren im Marketing unterwegs. Also man hat da natürlich viele unterschiedliche Bereiche auch schon sehen können. Ja, und da ging die Überlegung schon in viele unterschiedliche Richtungen. Und dann habe ich ein Coaching gemacht, einfach weil ich nochmal wollte, dass jemand Externes drauf guckt, weil manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und so war es bei mir dann tatsächlich auch, weil für die Coaching war es dann einfach super schnell klar, dass dort meine Leidenschaft liegt, also im Speaker-Management. Und dass das auch das ist, wo meine Expertise sich natürlich auch extrem entwickelt hat in den letzten Jahren. Und das ist schon auch, glaube ich, noch ein sehr nischiges Topic ist, was noch nicht so viele machen und kennen auch vielleicht. Und genau, und so kam es dann. Also ja, doch, tatsächlich. Sehr, sehr starke Überschneidung.
Ja, stark. Ich meine, es ist ja das eine, zu erkennen und herauszuarbeiten, was die eigene Expertise ist und woran man natürlich auch Spaß hat im Idealfall. Hoffentlich ist das bei den meisten Menschen übereinstimmend. Aber trotzdem ja noch ein anderer Schritt zu sagen, ich mache mich damit selbstständig. Und du hast gerade gesagt, du hattest eine Phase, wo du diese Überlegungen hattest. Gab es dafür irgendwie einen Auslöser?
Es gab tatsächlich einige Auslöser, ein paar, über die ich nicht ganz so öffentlich sprechen kann, schätzungsweise. Genau, deswegen, also für mich, ehrlicherweise, war Selbstständigkeit nie ein Thema. Also in meiner Familie ist niemand selbstständig, in meinem nahen Umfeld bis dato mittlerweile schon sehr viele Leute. Man taucht ja da so ein bisschen in die Bubble auch rein. Genau, also bis dato auch niemand in meinem engsten Umkreis, der selbstständig war. Und für mich war das immer was, das machen die anderen. Damit habe ich nichts zu tun. Und deswegen war das auch nie so wirklich auf meinem Radar. Aber als dann so Überlegungen kamen, man möchte irgendwie mehr Entscheidungsfreiheit haben. Man möchte irgendwie mehr auch Entscheidungsfreiheit haben im Sinne von, welche Projekte möchte ich machen, welche möchte ich nicht machen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, mit wem möchte ich nicht zusammenarbeiten. vielleicht auch das Thema, will ich dauerhaft in Deutschland oder in Berlin bleiben oder doch nochmal woanders hingehen? Oder auch Themen wie Flexibilität. Ich meine, wir haben eine Hündin, auch das sind natürlich Themen. Homeoffice, verbringt man lieber Zeit zu Hause, geht man lieber ins Büro? Also das waren dann schon so Gedanken, die sich über längere Zeit angestaut haben, die dann irgendwann zu diesem Thema sich so geformt haben. Und wie gesagt, als ich dann das Coaching gemacht habe, war eigentlich relativ schnell klar, dass alles, was ich mir so von der Zukunft wünsche, vorstelle, eigentlich nur in der Selbstständigkeit umsetzbar ist. Und ja, und dann bin ich auch eigentlich sehr schnell ins Tun gekommen. Also ich habe mich dann gar nicht mehr stoppen lassen von meinen eigenen, vielleicht Ängsten oder ja, Sicherheitsgedanken, sondern habe dann halt gesagt, gut, jetzt oder nie.
Ja, stark, sehr mutig auf jeden Fall. Was ich an deiner Geschichte besonders spannend finde, und da würde ich gerne mal ganz kurz drauf eingehen, ist, dass du ja erklärst, dass dieses Coaching dir auch nochmal die Power und Co. gegeben hat, das dann auch wirklich durchzuziehen und auch die Erkenntnis, was genau. Und wir hatten ja mittlerweile auch einige Gäste in unserem Podcast, wo wir das so noch nicht genau beleuchtet haben, dass ein Coaching auch dazu geführt hat, sich das nochmal bestärkt anzuschauen. Was würdest du sagen, war das allerwichtigste Takeaway für dich von diesem Coaching an sich?
Gute Frage. Also ich hatte sehr viele sehr gute und wichtige Takeaways. Ich glaube, das wichtigste Takeaway war wirklich, dass man nicht alles schon herausgefunden haben muss und nicht irgendwie auch mit, okay, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht 30, aber auch nicht mit 30 oder 40 oder 50 schon irgendwie das Gefühl haben muss, okay, hier, wo ich bin, muss ich jetzt bleiben und es gibt gar nichts mehr anderes, was ich jetzt exploren kann oder wo ich mich nochmal neu erfinden kann vielleicht auch. Ich glaube, das war schon ein wichtiges Learning, weil es ist nicht so, dass es vorher super präsent bei mir war, also ein super präsenter Gedanke, den ich hatte, so okay, das war's jetzt und weiter geht's nicht mehr. Aber sich das nochmal so vor Augen führen zu lassen in dem Fall, hat mir schon nochmal einen anderen Drive und ein anderes Momentum gegeben.
Cool, danke dir für den Insight, das finde ich immer sehr relevant. Und gleichzeitig auch eine Ermutigung für andere Menschen, ja auch das in Anspruch zu nehmen, sich da Hilfestellung zu holen und mal von externen Persönlichkeiten da auch mal einen Blick drauf zu wagen. Sehr cool. Nicole, ich verfolge dich tatsächlich auch schon eine Weile bei einigen Social-Media-Kanälen, die du ja auch gut bedienst. Und ich habe wahrgenommen, dass du persönlich tatsächlich Sorge davor hattest, wie deine Eltern mit deiner Entscheidung umgehen, dich selbstständig zu machen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wissen die es mittlerweile. Das heißt, der Podcast kann jetzt nichts unrevealen hier. Aber wie blickst du da heute drauf?
Ja, also das war wirklich ein Riesenthema. Und also einerseits natürlich, weil, wie gesagt, in meiner Familie ist niemand selbstständig und das war auch nie Thema. Und für meinen Vater, der war 35 Jahre lang im Konzern tätig, war es tatsächlich schon immer eigentlich das Größte zu wissen, dass seine Kinder, mein Bruder ist 4 Jahre älter und auch im Konzern und auch schon immer, also hat seine Ausbildung damals da gemacht und ich meine, ich war auch 7 Jahre lang oder bin seit fast 7 Jahren im Konzern und für ihn war das irgendwie immer so das Größte, seine Kinder in Sicherheit zu wissen, was ja to a certain extent auch der Fall ist, auch wenn Sicherheit natürlich immer relativ ist am Ende des Tages. Und das war schon sehr beängstigend für mich, zu wissen, dass ich jetzt mit so einer großen Veränderung und mit so einem großen Gedanken und so einer großen Idee, die ich hatte und habe, dann zu ihm gehe. Und für mich war schon wichtig, so ein paar Proofpoints mitzubringen. Ich wusste zwar nicht, ob es mir was bringt, aber halt irgendwie zu sagen, ich habe schon die ersten Clients geclosed, ich habe vielleicht schon Geld dann zu dem Zeitpunkt damit gemacht. Das war mir schon sehr wichtig, einfach um ihnen auch zu zeigen, das hat halt irgendwie Hand und Fuß. Und ja, es war schon sehr beängstigend und es war auch einfach ein sehr interessantes Gespräch, weil ich wirklich versucht habe, so lange wie möglich hinauszuzögern und mein Freund war halt mit dabei und hat mich dann halt unterm Tisch wirklich so ganz classy immer so angestupst und war halt so, ja, also jetzt oder nie. Und am Ende des Tages war das Gespräch dann halt deutlich entspannter, als ich gedacht hätte und selbst mein Vater fand es halt sehr beeindruckend, was da schon hintersteht und auch was für ein Gedanke dahinter steckt von meiner Seite. Und ja, es war dann halt ein sehr, sehr schönes Gespräch eigentlich und sehr viel Zuspruch, was ich so tatsächlich nicht hab kommen sehen. Also ja, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, vielleicht hätte ich es früher machen sollen. Vielleicht hätte es mir nochmal einen anderen Boost auch nochmal gegeben, zu wissen, dass meine Family auch so früh dann in so einem frühen Stadion schon dahinter steht. Aber es war am Ende alles gut so, wie es war. Und von daher kann ich mich nicht beschweren.
So soll es doch sein, dass man da auch die entsprechende Rückendeckung bekommt. Sehr schön. Ja, vielleicht von dem Positiven, vielleicht zu etwas potenziell Herausforderndem. Was war aus deiner Perspektive jetzt speziell in der Gründungsphase vielleicht auch ein Zweifel, der dich möglicherweise auch beinahe gestoppt hätte?
Also, dass mich ein, also Zweifel gab es auf jeden Fall, dass mich ein Zweifel so weit gebracht hätte, dass ich darüber nachgedacht habe, zu stoppen. Soweit habe ich es nicht kommen lassen oder beziehungsweise auch mein Umfeld hätte es soweit nicht kommen lassen. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich sowohl mein Partner als auch enge Freundinnen und neue Freunde, die ich jetzt dazu gewinnen durfte, mich eigentlich full on supported haben die ganze Zeit. Und deswegen gab es eigentlich gar keine Möglichkeit, darüber nachzudenken, es nicht durchzuziehen. Aber was wirklich ein Riesenthema war und auch nach wie vor noch ist, ist das Thema Finanzierung des Ganzen, also von außen, von Kundinnen, weil es halt kein richtiges Produkt gibt in dem Sinne. Also wenn man jetzt zu einem Coaching zum Beispiel geht, ja, dann ist das Produkt halt irgendwie die Session, in der man zusammensitzt oder man kriegt noch ein Produkt wirklich dann raus, ein Paper zum Beispiel oder irgendwas in der Art. Und bei mir ist es halt so dieses Thema, dass es erstmal ein Invest gibt und man noch nicht weiß, ob es wirklich fruchtet, ob man wirklich dann auf Bühnen steht oder in Podcasts landet. Und das ist halt noch so eine Eventualität, die bei vielen ein großes Fragezeichen hinterlässt, mit denen ich spreche, was ich auf jeden Fall auch nachvollziehen kann. Aber da muss man halt sagen, das Thema Thought Leadership ist halt allgemein sehr schwer mit Zahlen zu besetzen, sowieso grundsätzlich. Also das sieht man auch, wenn man im Marketing arbeitet. Branding-Themen sind immer so ein bisschen schwammig. Klar, wenn man jetzt eine Sales-Kampagne macht, dann kann man halt sagen, gut, wie viel Return on Invest hatten wir dann am Ende des Tages? Wie viel Sales haben wir dann gemacht? Was aber bei diesem ganzen Awareness-Thema, was Thought Leadership und auch Bühnenpräsenz halt ist, sehr schwer mit KPIs zu belegen. Und genau, und da muss man aber halt sagen, dass natürlich, wenn man jemanden hat, der einen supportet, wie jetzt The Personal Assistance oder auch ein Chief of Staff zum Beispiel oder ein Founders Associate, dass es halt immer sehr schwer, wie gesagt, mit Zahlen zu belegen ist, aber einfach nochmal ein ganz anderer Drive reinkommt. Und ich habe halt die Connections, es ist auch sowieso immer viel leichter, von jemand anderem für sich verhandeln zu lassen, als wenn man für sich selbst verhandelt. Das darf man auch nicht vergessen. Also es sind schon viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und eine sehr große ist halt das Zeitthema. Viele Leute, die ich vertrete oder die von mir vertreten werden möchten, die haben halt ein ganz anderes Kerngeschäft. Deren Kerngeschäft ist halt ihre eigene Company oder ihre eigene Position oder whatever. Und die haben gar keine Zeit dafür, sich einfach mit diesem Speaking-Thema zu beschäftigen und sich da reinzudenken, VeranstalterInnen anzuschreiben. Wir reden halt wirklich davon, dass es monatelange Vorarbeit meistens bedarf. Also wenn ich jetzt darüber denke, dass ich für die OMR gepitcht habe in diesem Jahr, mit denen hatte ich den ersten Kontakt im Oktober. Die OMR ist Anfang Mai. Also da reden wir halt über viele E-Mails, über viele Meetings und viel dranbleiben auch. Und viele Leute, genau, haben dafür halt nicht die Zeit. Deswegen hat es schon sehr viele Vorteile, aber das war auf jeden Fall ist auch immer noch eine Schwierigkeit, da so ein bisschen in die andere Denke reinzukommen, dass es nicht einen direkten Outcome geben könnte.
Ja, danke dafür den Insight. Wo du OMR sagst, vielleicht ist das noch etwas, was total spannend ist, weil das ist ja aus meiner Sicht die, ich glaube, größte Marketingmesse Europas. Mhm. Und da zu verhandeln, ist sicherlich auch durchaus spannend.
Ja, definitiv. Sehr spannend. War für mich auch das erste Mal, dass ich outside auf Company World sozusagen so eine große Messe oder Conference gepitcht habe. Aber trotzdem super entspannte Leute, super sympathische Menschen, mit denen man definitiv reden kann, bei denen man halt mit einem Plan ankommen muss und so ein bisschen verstehen muss, wie die denken und ticken und was die halt auf ihren Bühnen sehen wollen und was die natürlich dann auch den Attendees geben wollen an Content. Da muss man sich so ein bisschen auch reindenken und reinempfinden. Und dann geht's eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob es geklappt hat. Also das kann ich leider noch nicht sagen. Aber hoffentlich finden wir es bald raus und dann könnt ihr auf LinkedIn davon lesen. Das ist so der Plan.
Nicole, lass uns da nochmal genauer reingehen, weil ich glaube, einigen ZuhörerInnen ist vielleicht noch nicht ganz klar, was so konkret dann dein Job ist, weil wir auch gerade gesprochen haben, du pitchst dann bei großen Veranstaltungen, dass die Leute da reinkommen. Lass uns da nochmal ein bisschen genauer reingehen, bevor wir weitergehen, damit auch wirklich klar ist, so was konkret so dein Job da ist.
Ja, super gerne, genau. Also einerseits gibt es so zwei Sweet Spots bei mir an Clients jetzt zum Beispiel. Das sind einerseits Leute, die schon super viel sprechen, viel eingeladen werden auf Bühnen, vielleicht eine große Company zum Beispiel schon aufgebaut haben oder ja, gibt natürlich auch andere Szenarien, aber das ist die eine Sparte, die supporte ich dann halt natürlich mit der Abnahme der ganzen Organisation, um die Speaking Engagements einmal natürlich zu identifizieren, welche Speaking Engagements, welche Einladungen sind denn relevant. Einerseits natürlich passt es zu deinen Key Messages, zu deinen Themen, möchtest du dafür überhaupt auf einer Bühne stehen, ist die Conference groß genug, sollte das ein wichtiger Faktor sein, ist die Audience des Podcasts relevant, also haben die relevante ZuhörerInnen, könnten das zum Beispiel auch Kundinnen von euch wären, solche Themen, also das wirklich zu evaluieren und dann halt, wie gesagt, auch diese ganze Organisation vorab abzunehmen. Themen wie, wann muss dein Headshot wo sein, Speaker-Bio rausschicken, vielleicht noch Company-Logo, wenn es dann eine Präsentation ist, welches Format muss die Präsentation haben, wann muss sie wo sein, dann natürlich die Übersicht an Daten zu behalten. Genau, also das ist halt der eine Sweetspot sozusagen. Der andere Sweetspot sind halt Leute, die schon zum Beispiel auf LinkedIn oder auch auf Instagram für ein gewisses Thema stehen, eine gewisse Bekanntheit haben, was jetzt nicht unbedingt heißt, man braucht 10.000 FollowerInnen, das ist definitiv nicht der Fall, aber auf jeden Fall sich schon positionieren in einer gewissen Sparte und halt sagen, ich möchte meine Expertise noch über diesen Channel, den ich schon bediene und wo ich mir halt schon einfach eine Followerschaft im Sinne von Leuten, die sich für dieses Thema interessieren, schon aufgebaut habe. Aber ich möchte mich noch breiter aufstellen. Ich möchte damit noch mehr rausgehen. Ich möchte mehrere Leute damit noch abholen, supporten, was auch immer. Und die Menschen dann wirklich zu supporten, auf Bühnen, die für sie relevant sind, zu kommen, meine Connections natürlich zu nutzen, aber auch, sollte ich neue Connections aufbauen müssen. Ich meine, ich komme natürlich viel aus der Marketing- und E-Commerce-Bubble mit meinem Background, aber vertrete jetzt zum Beispiel auch Leute aus dem AI oder aus der Food-Bubble. Das sind natürlich auch nochmal ganz andere Themen. Aber wenn man da so drin ist, in der Szene, sage ich jetzt mal, dann kommt man da eigentlich auch relativ schnell dann an relevante Kontakte und die dann halt wirklich zu nutzen und rauszugehen und die Menschen, die SpeakerInnen zu pitchen. Mhm. Genau.
Ja, cool. Auf jeden Fall danke, dass du es nochmal so ausführlicher erklärt hast. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer vielleicht drauf eingehen. Was war denn jetzt dann in dem Prozess? Also wir haben ja gerade eben gehört, du bist seit Oktober letzten Jahres sozusagen damit selbstständig. Was war denn seitdem her, würdest du sagen, so die mutigste Entscheidung, die du getroffen hast? Neben dem, dass du dich selbstständig machst.
Ja, also das war schon eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Gute Frage. Also ich glaube, oder ich würde sagen, neben dem ganzen Thema Selbstständigkeit und sich damit zu beschäftigen, obwohl man damit noch nie was zu tun hatte, was vielleicht auch ein bisschen eher naiv anstatt mutig ist, aber that's a different story, würde ich tatsächlich sagen, das Thema Sichtbarkeit. Also wirklich direkt in die Sichtbarkeit zu gehen von Anfang an. Also ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube, 2 oder 3 Monate, bevor ich Loud überhaupt gelauncht habe, war ich schon sichtbar auf LinkedIn mit genau diesen Themen. also Speaker Management, Thought Leadership. Und das war, glaube ich, auch sehr mutig, weil es da noch, zu dem Zeitpunkt gab es noch gar keinen Plan. Es gab noch keinen Namen für irgendeine Company. Es gab auch noch nicht 120% den Plan, sich selbstständig zu machen. Und das war schon sehr mutig, schon so rauszugehen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich noch nicht gesagt, hey, ich mache mich selbstständig, aber halt einfach mit diesem Thema sichtbar zu werden und mich so ein bisschen selbst als Thought Leaderin für das Thema zu platzieren. Das war, glaube ich, auch schon sehr mutig. Aber das ist so einer der Punkte, die ich vorhin meinte. Ich habe es gar nicht zugelassen, dass ich hätte zweifeln können und das oder dass ein Zweifel mich hätte stoppen können, weil ich war schon knietief drin in dem Thema. Also auf dem Weg zurück gab es eigentlich gar nicht mehr so wirklich.
Ja, spannend. Also du hast sozusagen erstmal so ein bisschen Momentum auf LinkedIn auch aufgebaut, damit du dann Vollgas dann auch, als du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich all in, dann dass du da schon ein gewisses Momentum hast. Wäre das auch was du generell empfehlen würdest, wenn man sich selbstständig macht, dass man erstmal schon mal vorher schaut, okay, ich positioniere mich vielleicht schon in die Richtung und dann den Schritt erst gehe?
Ja, also es gibt natürlich immer unterschiedliche Charaktere und für jeden ist was anderes der richtige Weg. Deswegen möchte ich da gar nicht unbedingt sagen, macht es genau so. Aber für mich war es auf jeden Fall genau richtig, um auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, haben die Leute da überhaupt Interesse dran, jetzt nicht unbedingt mal an einem Service oder Geld dafür auszugeben, sondern auch an dem Thema in general. Und dafür war es schon sehr gut. Und klar, es war einfach extrem hilfreich, dass viele mich einfach auf dem Thema schon wahrgenommen haben, bevor ich dann überhaupt eine Company gelauncht habe in dem Bereich. Und ja, also das Thema Build in Public, da haben schon sehr viele sehr großes Interesse dran, wirklich zu verstehen, was sind denn Pains, was sind Überlegungen, die man auf dem Weg hat, was sind vielleicht auch irgendwie Struggles oder Fehler, die man gemacht hat, von denen andere dann natürlich wiederum lernen können. Da halt wirklich so offen wie möglich zu sein, das zu teilen, das war schon oder ist einfach sehr beliebt bei vielen, zumindest in meiner Bubble, was ich so mitkriege. Und das würde ich schon jedem und jeder raten, der oder die sowieso sichtbar werden möchte. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich möchte das nicht. Obwohl man sich da drüber streiten kann, ob das eine gute Taktik ist, nicht sichtbar zu werden. Ja. Aber ja, für mich war es auf jeden Fall der richtige Weg. Und jeder, jede, die darüber nachdenkt, das zu machen, kann ich auf jeden Fall nur ermutigen, weil LinkedIn ist auch wirklich eine sehr dankbare Plattform immer noch. Und wo es einfach viele Möglichkeiten gibt und viele ganz tolle Leute, die ich darüber schon kennenlernen durfte.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du Susanne mal auf den Prozess, auf diesen Weg mitnehmen, weil ich muss mal gerade gucken, wie sie ausgesprochen wird, dass du arbeitest ja auch, oder wie ist es dazu gekommen, dass du mit Lara Sophie Boutour, genau, mit der bekanntesten deutschen Corporate Influencerin zusammenarbeitest oder zusammengearbeitet hast. Nimm uns mal mit auf diesen Schritt, wie kommt man dazu? Man macht sich jetzt selbstständig und dann kriegt man so einen Fisch an die Angel.
Ja, also es war sogar crazy, weil genau an dem Tag, wo ich laut gelauncht habe, habe ich Lara kennengelernt. Und es war wirklich gutes Timing, muss man sagen, am Ende des Tages. Und vielleicht auch ein bisschen Glück, I don't know. Ich war auf dem Newcom Summit in München und durfte da die Content Corner moderieren und die SpeakerInnen interviewen vor der Kamera für Social Media, also vom Newcom Summit für deren Social Media Channels. Und Lara war eine der SpeakerInnen. Und dadurch sind wir halt natürlich dann ins Gespräch gekommen. Also ich habe sie interviewt. Und danach haben wir halt gequatscht. Sie ist einfach eine super offene, nahbare Person. Wir haben uns direkt extrem gut verstanden, konnten uns austauschen. Dann haben wir zufälligerweise auch noch im selben Hotel übernachtet und haben uns dann beim Frühstück am nächsten Tag wieder gesehen. Und uns da zusammengesetzt. Und ja, sie hat mich dann natürlich gefragt, was ich sonst so mache, wenn ich nicht auf dem Newcom Summit die Speaker Corner moderiere. Und dann habe ich ihr halt erzählt, dass ich mich halt ganz frisch selbstständig gemacht habe und was halt der Purpose dahinter ist, mein Drive und meine Expertise natürlich auch, also wieso ich das mache. Aber ehrlicherweise hatte ich gar keinen Hintergedanken dabei. Also wir haben einfach ganz normal gesprochen, als würden wir uns halt schon Ewigkeiten kennen. Und sie war dann halt einfach direkt so, ja, naja, ist ja mega, also es klingt super, dann lass uns doch mal quatschen, ob das nicht Sinn machen würde, dass du mich da supportest, weil sie natürlich extrem viel unterwegs ist. Und da sind wir halt ja auch bei dem Thema, was ich meinte, das Kerngeschäft ist ab einem gewissen Zeitpunkt dann natürlich auch vielleicht ein anderes. Und genau, also wir haben keinen exclusive Vertrag oder so. Also sie managt einfach auch vieles selbst. Das kann man ihr auf jeden Fall hoch anrechnen mit ihrer Reichweite, die sie hat. Und ja, fühle mich aber auch sehr geehrt, dass sie mir da das schon so früh zugetraut hat und auch einfach irgendwie ja meine Passion dafür gesehen hat. Und ja, am Ende haben wir uns einfach sehr gut verstanden und es hat einfach direkt gematcht.
Ja, cool. Also irgendwie ein Mix aus Zufall und dann auch Sympathie, die da gegenseitig dann vorhanden war. Das ist ja, also ist ja cool, dass es dann so funktioniert hat und dass man nicht irgendwie jetzt hart irgendwie auf Leadsuche gehen musste. Oder musstest du wahrscheinlich, also vielleicht auch, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen. Ist ja bestimmt nicht die einzige Kundin in dem Fall, für die du arbeitest.
Ja, genau. Also ich schätze mich sehr glücklich, dass ich bis jetzt noch nicht auf Leadsuche gehen musste, weil ich sichtbar auf LinkedIn bin. Also das muss man auch so sagen, die Sichtbarkeit auf LinkedIn, natürlich für das Thema sichtbar zu sein, aber auch mit persönlichen Themen. Ich meine, das heißt nicht umsonst Personal Branding und einfach auch so ein bisschen meine Journey zu teilen, auch wie gesagt, persönliche Themen zu teilen, dass die Leute mich einfach ein bisschen besser auch kennenlernen können und verstehen können, wieso ich das mache. Und ja, deswegen tatsächlich alle Leute, mit denen ich bis jetzt zusammenarbeite, sind auf mich zugekommen. Nicht alle über LinkedIn, aber bis jetzt, genau, konnte ich mich sehr glücklich schätzen, dass sie sich dann Get-to-Know-Call zum Beispiel gebucht haben bei mir auf der Website oder mir eine Direct-Message geschrieben haben oder über Ecken ich natürlich auch Empfehlungen oder Leute Empfehlungen für mich aussprechen, was ich natürlich auch ja sehr wertschätze und sehr zu schätzen weiß. Genau, und dann kam bis jetzt alle eigentlich irgendwie auf mich zu. Also es war bis jetzt nie so, dass ich irgendwie Cold DMs schicken musste. Ich glaube, das kennen wir alle. Bin ich auch sehr froh darüber, dass das bis jetzt nicht der Fall ist. You never know. Vielleicht kommt es noch, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es in naher Zukunft nicht der Fall ist.
Daumen sind gedrückt.
Ja.
Vielen Dank.
Nee, man merkt ja auch, wenn du über das Thema sprichst, du brennst dafür und hast da auch richtig Bock drauf. Und ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wenn man sich selbstständig macht, dann sollte man das halt auch so nach außen tragen. Und dann merkt man ja schnell, okay, die Gründerin oder der Gründer, der brennt für die Sache, die er tut. Deswegen die Frage an dich. Ich meine, du hast jetzt gerade noch frisch gegründet, hast wahrscheinlich noch sehr viel Drive und Motivation, aber vielleicht gab es auch jetzt schon Phasen, wo du mehr Tage hattest oder Wochen, wo du weniger motiviert warst. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das motiviert mich, um halt wieder in Fahrt zu kommen?
Also es gab auf jeden Fall, es gab noch keine Woche, wo ich nicht so motiviert war, aber es gab auf jeden Fall schon Wochen, in denen ich sehr drained war, weil es tatsächlich so ist, dass ich mich ja nebenbei selbstständig gemacht habe. Also ich bin nach wie vor auch noch Vollzeit angestellt, also gefühlt gerade 2 Fulltime-Jobs und irgendwie 7 Tage die Woche am Arbeiten. Die Motivation ist sehr da und der Drive auch immer noch, aber ja, es gab schon Wochen, wo ich mir dachte, okay, jetzt 40 Stunden arbeiten und noch viele Stunden obendrauf für die Selbstständigkeit abzureißen, ist schon viel. Und ich weiß auch nicht, ob es für jeden was wäre, aber für mich war es halt auf jeden Fall der richtige Weg zu sagen, ich behalte mir diese Sicherheit erstmal bei, probiere mich ein bisschen aus, habe damit natürlich auch einfach super viel Flexibilität halt erkauft, wenn man so möchte, dass ich halt schauen konnte, mit wem möchte ich denn zusammenarbeiten? Wer ist denn mein Dream-Client oder meine Dream-Klientin? Aber ja, es gab schon sehr viele sehr draining Moments, aber was mich immer wieder motiviert hat, sind definitiv Gespräche mit KundInnen, aber auch mit potenziellen KundInnen oder auch natürlich Leute aus der Bubble. Also wenn man viel in dieser Gründer-Bubble unterwegs ist, dann reicht eigentlich schon ein Networking-Event, wo man natürlich auch immer gucken muss, wo geht man hin. Aber ich bin da sehr kuratiert. Also eigentlich gibt es nur zwei, zu denen ich regelmäßig hingehe. Und wenn man da mit den Leuten spricht, geht man mit so einem vollen Herzen raus und mit so viel Motivation und so viel Antrieb, weil man natürlich einerseits sieht, was andere Leute machen, was andere aber schon geschafft haben, wo die vielleicht standen vor 2, 3, 4, 5 oder 20 Jahren. Und das ist wirklich eine ganz, ganz besondere Welt, in die man da eintaucht. Für mich jetzt halt offensichtlich das erste Mal. Und ich finde es ganz special und ziehe da super viel Energie und Knowledge und Mehrwert raus und kann das auch nur jedem empfehlen, sich da wirklich so ein bisschen so ein Support-System aufzubauen. Nicht mal unbedingt an Leuten, die einen wirklich supporten, aber mit denen man sich einfach regelmäßig über so eine Themen dann austauschen kann. Wie zum Beispiel, ja, ich fühle mich gerade total ausgelaugt. Wie ist es bei dir? Oder hast du irgendeinen, I don't know, Sportkurs, der dich jetzt antreibt wieder? Genau, also da, das ist schon sehr, sehr, sehr valuable.
Willst du vielleicht noch die zwei Events nennen?
Ja, ja, sehr gerne, genau. Also einerseits Founders Hain von Julie Lepic. Das ist eine sehr spannende Community, wo ganz tolle Leute drin sind. Und dann noch No Networking von Nadine Obermeier. Das ist ein bisschen kleiner, ein bisschen kuratierter, auch female only. Sorry an alle männlichen Zuhörer. Genau, und auch da ganz, ganz tolle Frauen mit dabei. Viele auch noch gar nicht selbstständig in einer ähnlichen Situation wie ich vielleicht sogar. Also ja, das sind die zwei, die ich wärmstens von Herzen empfehlen kann.
Und die sind in Berlin, richtig?
Genau, beide in Berlin. Aber bei Founders Hain muss man sagen, dass die Bubble schon sehr auch über Deutschland, also wir haben viele auch aus München, aus Hamburg, die dann schon auch regelmäßig zu den Events nach Berlin kommen tatsächlich, aber wo sich auch schon so kleine Sub-Events gebildet haben. Also wenn sich dann die Hamburg-Bubble, die trifft sich dann auch mal genau in Hamburg oder dann halt in München. Ja, also das gibt's auf jeden Fall auch. Aber ja, beides in Berlin.
Okay, also genau, noch kurz dazu, oder was heißt kurz, aber wir nehmen es ja generell wahr, Nicole, dass viele Ideen haben für eine Selbstständigkeit oder sich denken so, ey, das wäre cool, wenn ich das und das mal machen würde, aber irgendwie traue ich mich nicht in die Umsetzung zu gehen. Hast du da vielleicht nochmal einen Tipp? Also wir haben zwar gerade ja schon über so Events gesprochen, das kann ja auch ein Motivator sein, einfach mit Leuten sich auszutauschen. Aber hast du da vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp, um in die Umsetzung zu kommen?
Ja, also für mich war halt wirklich, also einerseits das Coaching, darüber haben wir vorhin ja schon gesprochen, das war für mich wirklich ein Game Changer. Also einfach jemanden von außen einmal raufgucken zu lassen und natürlich auch da Expertise mitnehmen zu können und auch Tipps und Tricks. Das war definitiv ein großer Game Changer. Und für mich war es einfach gar nicht mehr zu stoppen danach. Also ich habe wirklich so das erste To-Do aus dem Coaching war halt quasi, okay, sichtbar werden jetzt mit dem Thema. So, ich war, also dann war halt mein erster Punkt, okay, ich habe aber gar nicht so viele, also ja gut, ich habe viele Fotos von mir, aber halt die sind dann nicht LinkedIn-tauglich oder die Quality ist nicht gut genug oder wir reden halt von irgendeinem Selfie und ich meine, auch da kann man definitiv mit starten, aber für mich war jetzt so, okay, ich will dann schon professional Fotos und habe mir dann, ich weiß gar nicht mehr, ob am selben Tag oder am Tag danach direkt ein Fotoshooting mit einer befreundeten Fotografin gebucht. Die ist tatsächlich auch extra aus Hamburg nach Berlin gekommen und hat mit mir ein Personal Branding Fotoshooting gemacht, aus dem ich dann 40 Bilder rausbekommen habe, 2 Wochen später. Und dann habe ich halt direkt gestartet. In diesen 2 Wochen dazwischen habe ich schon in der Notizen-App Content gesammelt, die wächst auch gefühlt jeden Tag. Also weil, wenn man einmal anfängt, in diesen Content-Themen zu denken, dann merkt man erstmal, wie viele potenzielle Sachen man eigentlich hat, die man erzählen kann. Und genau, das habe ich dann in den 2 Wochen schon aufgefüllt sozusagen. Und sobald die Fotos dann da waren, habe ich eigentlich seitdem 2-mal die Woche kontinuierlich auf LinkedIn gepostet. Und ja, ich kann gar nicht genau sagen, was für mich dann der Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt hier nicht mehr aufhören oder ich will jetzt hier nicht mehr aufhören. Aber ich habe es einfach, ich habe diesen Gedanken gar nicht wirklich zugelassen. Also ich war dann halt natürlich auch so, ich meine, für das Fotoshooting habe ich natürlich Geld ausgegeben. Dann ist man auch mit einem kleinen Invest da mit drin. Für das Coaching habe ich auch Geld ausgegeben. Auch da wieder mit einem Invest, das ist ja dann schon Geld in die Idee geflossen. Und natürlich kann man dann auch sagen, ja gut, okay, die paar 100 oder 1000 Euro, was es dann sind, ist dann halt verlorenes Geld. Aber irgendwie war das für mich so, ich habe mich so, selbst so ein bisschen accountable gehalten. Und ja, auf den Networking-Events, auf denen ich dann war, habe ich dann halt ab einem gewissen Zeitpunkt auch einfach von der Idee schon erzählt. Und auch dann war die Message ja schon out there. Also sowohl auf LinkedIn als auch persönlich mit Leuten. Und ja, es gab dann halt einfach irgendwie kein Zurück mehr. Also ich habe dann halt gesagt, meinte ich ja vorhin auch schon, wenn nicht jetzt, wann dann? Und bin dann so ins Tun gekommen, dass, ja, dass es kein Weg zurück mehr gab.
Das haben wir tatsächlich auch schon von einigen anderen Gästen gehört, dass es total hilfreich ist, auch anderen Menschen davon zu erzählen. Und das müssen nicht immer Menschen sein, die einem, die eng zu einem stehen. Und das kann natürlich auch Social-Media-Aktivität sein, weil man ja da auch über einen anderen Kanal, aber natürlich mit Menschen in Kontakt tritt und sagt, hey, dafür stehe ich, das mache ich, das biete ich an. Und das ist etwas, was total in diese Kategorie Accountable Partner am Ende des Tages zählt auf jeden Fall. Kann ich nachvollziehen und fühle ich total, weil ja, ich glaube, da sind wir Menschen dann doch irgendwo vergleichbar gestrickt, dass uns das auch hilft, genau das dann auch wirklich durchzusetzen und am Ball zu bleiben vor allem. Und das ist gerade ganz passend, dass wir so ein Stück weit über Social Media und LinkedIn-Aktivitäten sprechen, weil ich hatte auch immer wahrgenommen, dass du mal berichtet hast, dass du, nein, ich muss es anders formulieren, du hast geschrieben, Pläne sind dazu da, um über den Haufen geworfen zu werden. Und ja, das finde ich natürlich jetzt besonders spannend mit der Perspektive vor dem Hintergrund, was wir jetzt alles schon von dir gehört haben. Was genau willst du uns eigentlich damit sagen?
Ja, also für mich war es halt früher, vielleicht auch natürlich einerseits aufgrund der Familie, aus der ich komme und der Story auf der Seite sozusagen. Aber für mich war früher klar, ich gehe zur Schule, ich war auf einem Gymnasium, ich mache Abi, ich studiere, danach suche ich mir einen Job, vorzugsweise in einem Konzern, und dann bleibe ich da für immer sozusagen. Also, das war so mein Lebensweg, der so nicht mal bewusst, also es war nicht so, dass ich zur Schule gegangen bin und gedacht habe, okay, ich muss jetzt studieren, oder auch meine Eltern haben niemals gesagt, du musst studieren, aber es war dann immer so, okay, das ist der nächste Schritt. Klar, es ist der nächste Schritt. Dann kommt das, natürlich ist das der nächste Schritt. So, also es waren immer so, auch natürlich von der Society, so vorgegebene Milestones, die man erreichen sollte, müsste, könnte. Und irgendwann, das ist ja auch tatsächlich jetzt schon ein bisschen länger her, gab es dann Punkte und Themen, die ich angefangen habe zu hinterfragen, wo ich mir so dachte, okay, ist das aber, also nur weil das für viele Leute der richtige Weg ist, ist es auch für mich der richtige Weg? Habe ich da überhaupt Lust drauf? Für mich war so das erste Mal, wo ich so ein bisschen ausgebrochen bin aus diesem gängigen Konstrukt, wenn man so möchte, war, als ich ein Auslandssemester gemacht habe in Australien. Und das war schon für meinen Vater zum Beispiel super exotisch. Ich erinnere mich bis heute, und es ist wirklich schon, also 2017 bin ich nach Australien gegangen, also schon einige Jährchen her. Und ich erinnere mich bis heute, dass mein Vater damals zu mir gesagt hat, ja, es ist ja sowieso nur ein teurerer Urlaub. Und das ist, ja, und es war irgendwie dann so eingepflanzt bei mir. Also ich habe es offensichtlich trotzdem gemacht. Und das war so das erste Mal, wo ich so dachte, okay, es gibt halt auch andere Optionen und Wege, die man gehen kann. Nicht, dass ein Auslandssemester jetzt super, super exotisch ist, wenn man, vor allem wenn man jetzt dann auch in einer großen Company war oder ist, dann weiß man, dass viele Leute ein Auslandssemester machen und dass es auch für viele sehr wichtig ist. Aber damals in meiner Bubble war es halt super außergewöhnlich. Und das hat sich dann irgendwie, hat sich das dann angefangen, wie so ein roter Faden durchzuziehen. Und dass ich mir dann überlegt habe, okay, ich muss nicht alles so machen, wie es von wem auch immer, wer auch immer das einem vorschreibt. Aber es muss nicht alles so laufen, wie man sich das ausgemalt hat oder vorgeschrieben bekommen hat. Und was ich damit meine, mit Pläne sind dazu da, um über den Haufen geworfen zu werden. Für mich war es immer ein absoluter Traum in einer großen Company, nicht unbedingt in einem Konzern, aber ich wollte zum Beispiel nie ein Start-up. Aber für mich war es immer ein Traum, in einer großen Company zu arbeiten und mich dann hochzuarbeiten, eine gewisse Position zu erreichen, im Marketing zu sein. Und als ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt genau auf diesem Weg, habe ich eigentlich gemerkt, okay, ist das immer noch das, was ich vor 10 Jahren mal dachte, dass ich es wollte, als ich mein Studium abgeschlossen habe. Und dann musste ich halt herausfinden, eigentlich nicht mehr wirklich. Und ja, das war immer mein Plan. Und der hat dann halt auch funktioniert, offensichtlich. Aber das Leben ist halt dann irgendwie nicht da, um Pläne zu machen. Und das Leben hat halt oft auch andere Pläne für einen. Das klingt irgendwie so kitschig. Aber genau so war es dann halt bei mir. Und life happens, würde ich sagen.
Tatsächlich habe ich jetzt gar nicht mit so einer langen Antwort gerechnet, wenn ich ehrlich sein darf. Aber ich finde das schön, weil es nochmal darstellt, wie viele Gedanken halt du eigentlich dahinter schon hattest, als du es geschrieben hast. Und das ist ja auch nochmal eine schöne Erkenntnis, dass Menschen da wirklich tiefgründige Gedanken haben, wenn sie etwas auf LinkedIn teilen und vielleicht manchmal etwas provokative Sätze sagen, wo andere vielleicht sich anstoßen würden. Und jetzt finde ich es total spannend, weil du ja auch gerade, weil du noch so frisch drin bist in der Selbstständigkeit, wenn es jetzt auch so um diese Unterscheidung geht zwischen, also du kennst das Leben als Vollzeitangestellte, du hast eine Ahnung davon jetzt bekommen, wie es ist, selbstständig zu sein, gerade weißt du, wie beides gleichzeitig funktioniert. aber was hat sich denn seit diesem halben Jahr für dich persönlich konkret verändert?
Für mich hat sich verändert.
Außer, dass du noch mehr arbeitest.
wirklich der Blickwinkel auf Selbstständigkeit, muss ich sagen. Also das hat sich für mich extrem verändert, weil, wie gesagt, für mich war das früher immer irgendwas, was die anderen machen. Und Selbstständigkeit war immer so ein riesen Fragezeichen für mich. Und mittlerweile, wenn man halt dann mit super vielen Leuten spricht, die selbstständig sind, die vielleicht auch schon lange selbstständig sind, dann merkt man erstmal, was für unterschiedliche Persönlichkeiten auch selbstständig sind und dass es gar nicht so diesen einen Typ gibt, wo man sagt, okay, wenn du so nicht bist, dann kannst du auch nicht gründen. Hm. Nein, es gibt so viele unterschiedliche Leute, die gründen und sich selbstständig machen. Ich glaube, jetzt mit einem Startup oder mit einer großen Company dann irgendwann oder halt mit einem Einzelunternehmen oder als Freelancerin oder wie auch immer. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und die Sicht darauf hat sich wirklich extrem verändert.
Ja. Magst du das vielleicht noch kurz beschreiben, was sich da genau verändert hat? Hast du das vorher kritischer betrachtet oder hast du es einfach nicht wahrgenommen, dass es da so viele Menschen gibt oder?
Ich glaube, ich habe es früher einfach nie wahrgenommen. Also für mich war, ja, ich habe mich damit einfach gar nicht beschäftigt. Mhm. Und ich meine, es wird sicherlich, wir haben natürlich nicht unendlich viel Zeit und können sich mit allen Themen beschäftigen. Von daher war das schon auch in Ordnung für die Zeit. Aber ich sehe schon einen sehr starken Unterschied zwischen Leuten, die sich selbstständig machen mit einer eigenen Idee und was da für ein Drive hinter steht, anstatt zu mir jetzt zum Beispiel auch, wo ich nur angestellt war. Also ich sehe einfach, wie ich mich damit verändert habe und daran gewachsen bin, auch jetzt schon. Und ich meine, lass uns in einem Jahr nochmal sprechen oder in 2 oder 3 wahrscheinlich auch noch weiter daran wachsen werde oder hoffentlich auch. Und da habe ich schon wirklich einen sehr, sehr großen Respekt vor Leuten, die diesen Weg gehen und was das alles bedeutet und was das alles mit sich bringt und wie viel Struggle da auch dahinter steht und wie auch Leute, die mittlerweile in sehr erfolgreichen oder sehr erfolgreiche Unternehmen haben und führen, auch immer noch mit vielen Themen strugglen. Und ich glaube, wenn man sein Leben lang angestellt war und eigentlich nur das kennt, was auch vollkommen in Ordnung ist, und wo es definitiv nichts dran zu meckern gibt, glaube ich, aber nicht so präsent ist. Und da jetzt so den Unterschied zu sehen und so beide Welten kennengelernt zu haben, ja, das hat mich schon sehr bereichert.
Ja, ich meine, es geht am Ende Jonas und mir ja ein Stück weit ähnlich. Und ich glaube auch, dass einen das absolut bereichert. Ich glaube, das ist auch das perfekte Wort dafür, beide Perspektiven zu kennen. Weil es im Leben aus meiner Perspektive, schon wieder Perspektive, oft darum geht, eben tatsächlich auch diesen Weitwinkel aufzusetzen und zu sagen, ich kann auch andere nachvollziehen, die das vielleicht anders handhaben, die andere Wege gehen. Finde ich super bestätigend, dass du das auch mal so sagst. Und eine letzte Frage zum Thema Selbstständigkeit an sich versus Festanstellung vielleicht. Was ist für dich in diesem halben Jahr besonders positiv oder vielleicht auch negativ, geht beides, im Kontrast zueinander, also Selbstständigkeit versus Festanstellung, wie nimmst du das wahr für dich?
Also eine Festanstellung bringt vermeintlich zumindest oder erstmal, und in Deutschland können wir uns da, glaube ich, auch sehr glücklich schätzen, schon ein großes Stück Sicherheit mit sich und Stabilität in einem gewissen Maße auch, auf jeden Fall. Und auch das wusste ich vorher schon zu schätzen, aber habe ich auch noch mal deutlich mehr zu schätzen gelernt jetzt in dem halben Jahr. Was an einer Festanstellung schwieriger ist, kommt sicherlich auch auf die Company drauf an oder auf das Team, Lead, wie auch immer, ist aber das Thema schnelle Entscheidungen treffen und auch flexibel, sich so ein gewisses Stück Flexibilität in den Entscheidungen offen zu halten. Das ist natürlich an einer gewissen Größe einer Company schwierig oder schwieriger. Und ja, das ist, glaube ich, ein sehr großer Unterschied da natürlich zu einer Selbstständigkeit. Auch da muss man natürlich immer schauen, ist man Alleinentscheider, hat man einen Co-Founder, eine Co-Founderin oder InvestorInnen, an die man sich halten muss, nachdem man sich richten muss, wo man irgendwie auch Rechenschaft ablegen muss. Aber zumindest in meinem Fall jetzt mit so einem Einzelunternehmen hat man natürlich erstmal extrem viele Freiheiten und kann erstmal so ein bisschen machen und tun, was man möchte, im Sinne der Kundinnen dann natürlich. Und das ist natürlich, also wenn man das gegenüberstellt zu einer großen Company und dann zu einem Einzelunternehmen, also ich glaube, viel, viel mehr Unterschied gibt es ja eigentlich gar nicht. Und das ist schon so, also es gibt so, ich habe gerade so Best of Both Worlds, aber ich sehe halt auch Struggles auf beiden Seiten, also definitiv, weil auch bei der Selbstständigkeit natürlich, du musst dich halt um alles alleine kümmern, wenn du dir nicht leisten kannst, Support zu holen für zum Beispiel eine Website aufzubauen oder in meinem Fall, was ich von Anfang an gesagt habe, ich möchte gar nichts mit Steuern zu tun haben, ich will mich damit nicht beschäftigen, ich habe dafür keine Zeit, ich habe dafür keinen Nerv und habe mir direkt eine Steuerberaterin geholt, also das war für mich komplett klar von Anfang an, also es sind dann natürlich Themen, die auf einen zukommen, die man vorher halt nicht wirklich hatte. Und deswegen, also es hat beides definitiv, wie immer wahrscheinlich, seine Vor- und Nachteile. Aber ja, man muss, glaube ich, für sich dann einfach herausfinden, was das Richtige für einen selbst ist und ob man den Schritt wagen möchte oder nicht. Aber ja, ich fühle mich eigentlich sehr wohl in beiden Welten. Und ja, kann da nur sagen, dass beides Schönes und Gutes und auch Schwieriges hat.
Das, glaube ich, können wir so bestätigen, Andi, ne? Also beides hat seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, also wir haben es auch festgestellt jetzt in dem Jahr, wo wir jetzt bei uns auch jetzt, also es ist jetzt ein Jahr her ungefähr, dass wir gegründet haben, dass die positiven Sachen schon auch überwiegen, und für mich persönlich zumindest, was auf jeden Fall heraussticht, ist einfach diese persönliche Weiterentwicklung, hast du ja auch eben schon gesagt. Man ist einfach sehr krass in diesem einen Jahr gewachsen, was man vielleicht oder eigentlich wahrscheinlich nicht in einem Job in der gleichen Zeit wahrscheinlich auch so getan hätte, weil man halt auch einfach andere Herausforderungen hat. Genau, und was wir jeden Gast fragen, Nicole, ist, du hast ja eben schon gesagt, dass du das sehr inspirierend findest, auch auf so Events zu gehen. Gibt es da gewisse Persönlichkeiten vielleicht auch, zu denen du hochschaust, die dich auch sehr inspirieren bei der Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich gucke auf jeden Fall hoch zu Denise Haverkamp, die jetzt auch schon vor einigen Jahren ihre Boutique-Agency für Personal Branding gegründet hat und über 65 Personal Brands begleitet hat, auch wirklich große Profile oder Profile natürlich auch groß gemacht hat. Und das finde ich sehr beeindruckend, wie sie von auch alleine zu mittlerweile einem Team und einfach die Skalierung immer im Blick, auch wirklich auf, okay, wie können wir wachsen? Und ja, das finde ich sehr beeindruckend. Und wenn ich das so vergleiche zu mir jetzt und dann vielleicht in 3 Jahren, dann ja, ist es schon sehr inspirierend für mich und fühle mich auch sehr geehrt, dass wir auch sehr eng zusammenarbeiten und uns regelmäßig austauschen. Und wenn ich dann an so Profile denke, was so Themen angeht wie Sichtbarkeit, wie kann man sichtbarer werden, ist dann halt auch eine Jolene Seiwert, die auch aus ihrer Festanstellung rausgegangen ist, aus ihrer sicheren Teamlead-Position mit viel Outlook auf Growth in einer großen, guten Company zu, okay, ich steige jetzt in die Gastro ein, ich habe aber eigentlich gar keine Gastro-Erfahrung, musste sich auch alles mehr oder weniger selbst beibringen. Und ja, hat dann eine Creperie in Berlin eröffnet. Auch das finde ich super inspirierend und sehe da natürlich auch Parallelen dann zu mir und macht mir dann natürlich auch immer wieder Mut und natürlich auch Spaß, dann mich mit den Leuten, mit den beiden Frauen jetzt in dem Fall auszutauschen und auch so ein bisschen Knowledge abzugreifen und gern auch mal einen Pep-Talk.
Ja, glaube ich. Was würdest du vielleicht noch sagen, was ist so ein kleiner Schritt, also vielleicht auch sehr konkret, was war so ein kleiner Schritt jetzt in den letzten Monaten, der dich sehr weit gebracht hat? Also war es zum Beispiel die Entscheidung, okay, ich mache diese Moderation auf diesem Event, weil da kann ich vielleicht den einen oder anderen kennenlernen. Hast du da ein konkretes Beispiel?
Ja, also das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, weil auf dem Event habe ich sowohl Denise kennengelernt als auch Clara. Also beides heute natürlich sehr wichtige Personen für mich und für Laut. Das war auf jeden Fall eine sehr wichtige Entscheidung, obwohl ich da vielleicht sogar vorher schon damit gerechnet habe, dass es eine wichtige und richtige Entscheidung ist.
Mhm.
Was für mich, glaube ich, eine sehr wichtige Entscheidung war, von der ich nicht mal unbedingt vorher gedacht hätte, dass sie so wichtig wird, ist die Sichtbarkeit auf LinkedIn. Also das muss ich wirklich sagen, weil ja, ich habe mich damit schon auch viel beschäftigt, bevor ich sichtbar geworden bin. Personal Branding, was es bedeutet, auf was man achten muss, was relevant ist, auf LinkedIn natürlich jetzt dann im Speziellen. Und das dann aber umzusetzen, dass es so ein dass da so ein Schwung reinkommt und es so ein Hebel wird für mich, hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht. Und was ich auch nicht gedacht hätte, dass es mir so viel Spaß macht. Also das ist natürlich auch immer wichtig, Spaß bei der Sache. Andi, du hast es vorhin auch schon gesagt, sollte man meinen, ist immer irgendwie mit dabei und ist halt super wichtig. Und mir macht LinkedIn extrem viel Spaß. Und wenn man dann noch sieht, das, was dabei rumkommt und was dabei rumkommt, ja, ist es schon sehr ein sehr wichtiger Step gewesen, wenn nicht sogar mit einer der wichtigsten, ja.
Hm. Also ich habe mal gerade auch geschaut und mal nebenbei gespinkst, du bist ja bist ja wirklich sehr aktiv auf LinkedIn und vielleicht erst mal als kurzen Insight oder so, vielleicht kannst du da noch mal ein paar Tipps mitgeben. Also Andi und ich posten ja auch, oder ich, also Andi mehr, ich jetzt mal versuche es jetzt mal wieder regelmäßiger, merken aber auch, dass der Algorithmus, so scheint es ja auch irgendwie recht unentspannt geworden ist, beziehungsweise auch jetzt nicht mehr so die Reichweite da ist, wie vor 4 Jahren, als man mal angefangen hat zu posten. Hast du da vielleicht jetzt noch, also ist jetzt voll off-topic, aber vielleicht hast du da mal ein paar Tipps irgendwie, vielleicht interessiert das den einen oder anderen Zuhörer ja auch noch.
Ja, Ja, also auf jeden Fall. Ich sehe es auch den Unterschied schon zu vor 6 Monaten sehe ich auf jeden Fall einen Unterschied. Also was man definitiv sagen muss, ist dranbleiben. Ist wirklich, also es klingt so banal, aber ich meine, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt Posts angucke von vor 6 Monaten, haben die wahrscheinlich auch nicht so viel Reichweite oder so viel Engagement auch. Und auch sich zu überlegen, für welche Themen möchte ich denn eigentlich stehen? Also ich meine, ja klar, könnte man wahrscheinlich über 20.000 andere Themen noch sprechen. Auch ich hätte wahrscheinlich noch viele andere Themen, über die ich schreiben könnte. Aber natürlich einmal zu überlegen, für was möchte ich denn als Experte, als Expertin wahrgenommen werden? Und wo liegt denn auch wirklich meine Expertise? Also worüber kann ich denn jetzt die nächsten 12 Monate mindestens schreiben? Und ja, wenn man dann natürlich noch irgendwie ein Business hat, worüber man Kundinnen gewinnen möchte, dann natürlich sich auch zu überlegen, okay, womit helfe ich denen denn? Was sind deren Pain Points? Wie kann ich die dabei supporten, da drüber zu kommen? Und genau, also das wirklich Key Messages erstmal rausarbeiten und dann einfach losschreiben. Also wirklich einfach drauf losschreiben und irgendwann hat man dann den Dreh raus, würde ich sagen. Also sowas bei mir zumindest. Gut, ich komme jetzt auch aus Marketing, ist vielleicht auch eine privilegierte Position. Aber ja, das muss ich schon sagen. Und wenn man dann halt merkt, was ich ja gerade meinte, was dabei rumkommt, dann wird zumindest der Spaß dann auch automatisch kommen. Aber ja, Kontinuität, also wirklich 2-mal die Woche posten auf jeden Fall. Vielleicht sogar feste Formate einbringen. Das hilft einem natürlich auch immer so ein bisschen selbst, sich accountable zu halten und zu sagen, hey, einmal die Woche poste ich über Thema XY, definitiv dem Format vielleicht sogar einen Namen geben, dass die Leute so einen Wiedererkennungswert haben bei einem. Ab und zu, wenn man sich damit wohlfühlt, meinen persönlichen Post mit einbringen. Es ist immer ein schmaler Grad zwischen privat und persönlich. Da sollte man natürlich drauf achten, aber für viele Leute ist es einfach super wichtig, die Person dahinter wirklich kennenzulernen und nicht nur zu hören, okay, was macht die Person denn die ganze Zeit im Business-Alltag? Und ja, und dann einfach viel geben, 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 bevor man nimmt. Und bitte keine Cold DMs schicken.
Oh ja, bitte nicht.
Das ist ein Herzenswunsch von mir. Ja.
Ja, danke auf jeden Fall für die Einblicke und genau, ja, Cold Mailing können wir auch nur, also nicht empfehlen, nicht machen. Macht am meisten, also eigentlich immer eher einen abschreckenden Eindruck. Also so geht es mir zumindest, aber ich glaube, das ist bei den meisten so.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja, Nicole, wir kommen leider auch schon zum Ende des Podcasts. Ich glaube, wir könnten noch ganz viel dich fragen. Aber jetzt zum Abschluss nochmal, was ist nochmal so ein Rat, den du jetzt in der kurzen Zeit vielleicht jemandem geben würdest, der auch gerade am Anfang steht?
Also, wenn jemand die Idee hat, sich mit irgendwas selbstständig zu machen, dann vielleicht als ersten Schritt mit Leuten sprechen, deren Meinung man wertschätzt. Wenn man es sich erlauben und leisten kann, auch super gerne ein Coaching in die Richtung machen, weil das hat für mich auf jeden Fall einiges verändert und deutlich mehr Klarheit reingebracht. Und dann wirklich ins Tun kommen. Also nicht alles zerdenken. Es muss nicht alles perfekt sein am Anfang. Man kann so viel noch auf dem Weg anpassen, adjusten und irgendwie auch ehrlich mit sich selbst sein, aber auch natürlich dann mit zum Beispiel potenziellen Kundinnen einfach sagen, hey, ich habe es jetzt noch nicht alles herausgefunden und es ist noch nicht alles perfekt glatt gezogen und wir sind irgendwie alles nur Menschen und klar wird einem sicherlich auch mal jemand über den Weg laufen, der dafür kein Verständnis hat und der sagt, okay, mit jemandem, der jetzt noch nicht 180% alles irgendwie herausgearbeitet hat ins kleinste Detail, mit dem oder der möchte ich nicht zusammenarbeiten, was auch fair enough ist, aber die meisten Leute haben dafür so viel mehr Verständnis, als man denken würde vielleicht. Und ja, Ehrlichkeit und Transparenz ist für mich halt super wichtig und das handhabe ich auch genauso. Und also wirklich dieses, es muss nicht alles perfekt sein. Man kann vieles noch im Nachhinein anpassen oder gerade ziehen oder nochmal über den Haufen werfen und ändern. Aber wenn da eine Idee ist und irgendwie so ein Spark, so ein Funke, bei dem man so denkt, das lässt mich irgendwie nicht mehr los, dann machen, sich trauen.
Super. Sehr schön.
Vielen lieben Dank für das Gespräch, liebe Nicole. Und ich glaube, da waren viele Themen und spannende Punkte dabei. Und für alle, die sich jetzt da noch tiefer informieren wollen, einlesen wollen oder vielleicht auch Kontakt aufnehmen wollen, die ganzen Dings dazu findet ihr natürlich in die Shownotes, sodass der Weg zu Nicole auf jeden Fall der einfachste ist, den ihr euch vorstellen könnt. In diesem Sinne.
Hat viel Spaß gemacht.
Dankeschön, das freut uns. Und genau, bis in 2 Wochen zur nächsten Folge. Danke euch.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.